Schönen guten Abend, herzlich willkommen. Ich begrüße heute später in der Sendung Florian Turski, den Staatssekretär, der nicht mehr lange Staatssekretär ist, weil er Bürgermeister in Innsbruck werden will. Und jetzt die Justizministerin Alma Sadic. Schönen guten Abend, Frau Ministerin.
Schönen guten Abend, danke für die Einladung.
Frau Ministerin, ganz aktuell heute ein Urteil des Verfassungsgerichtshofes, das nun verbietet, Handys ohne richterliche Genehmigung mitzunehmen. Und man soll in Zukunft auch nicht das ganze Handy durchsuchen können und schauen, ob man da sowas findet. Vielleicht als erste Reaktion von Ihnen auf dieses Urteil, das schränkt die Arbeit der Staatsanwälte natürlich ein. Die arbeiten jetzt damit. Was hat das für praktische Auswirkungen?
Also es ist einmal gut, dass der Verfassungsgerichtshof diese grundrechtliche Abwägung und diese Fragen auch jetzt beantwortet hat, weil mit dieser klaren Ansage kann man dann eine gute verfassungsrechtliche Regelung für die Sicherstellung finden. Und für mich ist es wichtig, und ich habe auch im Vorfeld bereits Gespräche geführt mit Vertreterinnen der Sicherheitsbehörden, für mich ist es wichtig, dass die Ermittlungsarbeit nicht eingeschränkt wird und dass das Sicherheitsbedürfnis und das Sicherheitsbedürfnis der Bevölkerung auch gedeckt wird durch die Möglichkeit, weiter zu ermitteln. Denn wir müssen denken, es geht ja nicht nur um beschlagnahmte oder um Thomas Schmidt, um sichergestellte Handys im politischen Bereich. Es geht auch um Terrorismus, es geht auch um Kinderpornografie, um Cybermobbing. Das heißt, wir müssen gesamtheitlich denken, wenn wir eine neue Regelung finden wollen. Und da geht es einerseits darum, Ermittlungen nicht zu gefährden und andererseits das Recht auf Privatsphäre zu wahren.
Jetzt muss das Gesetz spätestens bis 1. Januar 2025 repariert werden. Jetzt läuft jetzt gerade der Prozess rund um Sebastian Kurz, derzeit Falschaussage, der eigentlich nur zustande gekommen ist wegen so einer Handybeschlagnahme. Wenn das Handy von Thomas Schmidt nicht beschlagnahmt worden wäre, beziehungsweise die Inhalte von seiner Time Machine, dann wäre diese Frage der Falschaussage vor dem Urschuss gar nie aufgekommen und würde dieser Prozess nicht stattfinden.
Das ist so nicht richtig, weil damals eine Hausdurchsuchung stattgefunden hat und im Rahmen dieser Hausdurchsuchung wurde ja auch von einem Richter genehmigt. Das heißt, in dem Fall hat es eine richterliche Genehmigung gegeben und der Richter hat dann auch also die Genehmigung der Hausdurchsuchung erteilt und die Staatsanwaltschaften hat dann alle Datenträger dort auch sichergestellt im Rahmen der Hausdurchsuchung. Das, was der Verfassungsgerichtshof heute sagt, ist, es gibt natürlich auch Fälle, wo Handys sichergestellt werden ohne Hausdurchsuchung. Und der Verfassungsgerichtshof hat gesagt, unsere Rechtsordnung hat sich weiterentwickelt, Handys haben sich weiterentwickelt, man kann oft auch gelöschte Daten wiederherstellen und daher würde es der Verfassungsgerichtshof besser finden, wenn auch nur für die Sicherstellung des Handys eine richterliche Genehmigung erteilt wird. Und das ist die Abwägung, die getroffen wurde und das werden wir so umsetzen.
Aber man hätte das ja nicht auswarten dürfen. Es muss ja jetzt ein Richter auch sagen, welchen Zeitraum er haben will aus dem Handy und auch welche Plattform ausgewertet werden darf. Das heißt, man hätte vielleicht das Handy sicherstellen können, beziehungsweise die Time Machine, die Festplatte von Thomas Schmidt, aber nicht das ganze breite Leben so weit zurück beobachten können, oder?
Also jetzt in dem konkreten Fall war es eine Hausdurchsuchung aufgrund eines konkreten Tatverdachts. Das heißt, in der Anordnung zur Hausdurchsuchung war sehr wohl angeführt, warum es hier einen konkreten Tatverdacht gibt, was man finden möchte oder was man glaubt, im Rahmen dieser Hausdurchsuchung zu finden. Also es ist immer schwer natürlich rückblickend zu sagen.
Aber da ging es um Inseratenkorruption und nicht um Postenbesetzungen eigentlich, oder? Wobei, wer weiß, ja, Casino-Akt ist ein großer Akt.
Und wie gesagt, also mir ist nur wichtig festzuhalten, in dem Fall hat es auch eine richterliche Genehmigung gegeben und daher kann man jetzt nicht sagen, dass nur das Handy sichergestellt wurde. Der Richter hat aufgrund eines konkreten Verdachts die Hausdurchsuchung angeordnet.
Jetzt muss es ja eben erst bis 2025 repariert sein. Dazwischen liegt ein ganzes Jahr mit einem Wahlkampf noch dazu, wenn wir von Politiker-Handys reden. Was passiert jetzt im nächsten Jahr? Kann jetzt die Staatsanwaltschaft noch, weil es ja noch gesetzeskonform ist, ein Handy beschlagnahmen, obwohl man jetzt weiß, dass es verfassungswidrig ist?
Also ich habe jetzt schon Gespräche geführt vor dem Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofs und mir ist es auch sehr daran gelegen, dass wir möglichst rasch das Ganze umsetzen, damit auch Rechtsklarheit herrscht für die Ermittlungsbehörden. Das heißt, je schneller wir umgesetzt haben, umso besser ist es.
Innenminister Karner möchte das möglichst schnell haben und er möchte auch gleich drinnen haben, dass die Polizei bzw. die Staatsanwaltschaft auch Messenger-Dienste überwachen kann. Derzeit ist es ja so, dass Telefonüberwachung stattfinden kann, aber nicht zum Beispiel Signal oder WhatsApp, also alles, was über das Internet ist, weil dazu müsste man das ganze Handy überwachen. Das ist derzeit nicht möglich. Er möchte das haben, weil er sagt, dort kommuniziert man jetzt eben und deswegen muss Überwachung möglich sein. Was sagen Sie denn dazu, zu diesem doch Eingriff auf das gesamte Handy, wenn das durchgeht?
Ja, das ist ein bisschen ein Widerspruch in sich. Einerseits will die ÖVP die Ermittlungsmöglichkeiten einschränken, nämlich dass Handys möglichst nicht sichergestellt werden können. Andererseits will sie Überwachung ausweiten, wahrscheinlich auch mittels eines Bundestrojaners, weil derzeit geht's nicht anders. Das heißt, einerseits ist massenlose Überwachung in Ordnung, aber die Beschlagnahme von Handys von Beschuldigten mit konkretem Tatverdacht nicht. Also da widerspricht sich das und insbesondere, wenn ich mir das Verfassungsgericht zur Kenntnis anschaue, dann sieht man ja, dass der Verfassungsgerichtshof sehr grundrechtssensibel ist. Das heißt, eine massenlose Überwachung wird schwierig möglich sein.
Das geht ja tatsächlich nur mit einem Trojaner derzeit. Allerdings sagt der Innenminister, dass Österreich das einzige Land in Europa ist, das das noch nicht hat. Also das diese ganzen Messenger-Dienste nicht überwachen kann. Und deswegen hinkt man mangels rechtlicher Möglichkeiten anderen Diensten oder auch potenziellen Angreifern hinterher. Was sagen Sie dazu?
Es ist, man muss da einfach abwägen, die Regelungen sind unterschiedlich in unterschiedlichen Ländern. Fakt für mich ist, dass es derzeit keine verfassungskonforme Möglichkeit gibt. Zumindest habe ich sie noch nicht gesehen. Also ich habe vom Innenminister noch keine Regelung gesehen, die verfassungskonform eingreift auf ein Handy. Das geht ja im Endeffekt nur derzeit mittels eines Bundestrojaners. Vielleicht gibt es eine andere technische Lösung. Aber ich glaube, man muss da einfach unterscheiden. Für mich geht es sich nicht aus, dass wir eine massenlose Überwachung ohne Anlass haben. Das geht einfach nicht. Und insbesondere nach dem Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofs, dass sogar bei Beschuldigten, also solchen, wo ein konkreter Tatverdacht vorliegt, sagt der Verfassungsgerichtshof, nein, aufpassen, Handys, da müssen wir die Privatsphäre auch schützen. Das heißt, da geht es eine massenlose Überwachung erst recht nicht.
Mhm. Haben Sie eine Erklärung dafür, für diese Diskrepanz bei der ÖVP? Kommt das Gesetz noch in Ihrer Legislaturperiode?
Das Gesetz zur Handysicherstellung jedenfalls, weil mir ist wichtig, hier möglichst schnell einen verfassungskonformen Zustand herzustellen.
Jetzt ist das nicht das einzige Thema, bei dem Sie mit dem Koalitionspartner der ÖVP nicht ganz grün sind, hat man den Eindruck. Zuletzt war das der Fall vor einer Woche bei der Enthaftung der Klimarin Anja Windel. Da wirft Ihnen die ÖVP, konkret Herr Stocker, vor, Sie hätten eine Weisung erteilt, dass sie enthaftet wird, weil Sie Sympathien, also zwischen den Zeilen, Sympathien für Klimakleber hätten. Wie war das?
Also es war keine politische Weisung.
Aber es war eine Weisung.
Ganz im Gegenteil, also es war keine politische Weisung. Meine Aufgabe als Justizministerin ist es, dafür zu sorgen, dass die Justiz unabhängig arbeiten kann. Das heißt, in all ihren Instanzen, in der ersten, zweiten und dritten Instanz. Und die dritte Instanz liegt im Justizministerium. Und wenn die Fachabteilung aus dem Justizministerium sagt, eine Beschwerde gegen das Landesgericht, gegen den Beschluss des Landesgerichts, wäre nicht zielführend, weil keine Erfolgsaussichten. Und hätte ich dann als politische Ministerin gesagt, bitte keine Weisung erteilen, weil ich habe politischen Druck zu erwarten, dann wäre das eine politische Weisung. So habe ich dafür gesorgt. Und obwohl ich erwartet habe, dass politischer Druck von den Freiheitlichen, aber auch vom eigenen Koalitionspartner kommt, habe ich gesagt, für mich, es ist die Aufgabe für mich als Justizministerin, dafür zu sorgen, auch wenn ich politischen Druck erwarte, dass die Staatsanwaltschaft und das staatsanwaltschaftliche System unabhängig arbeiten kann, nämlich auch, dass die Fachaufsicht rechtliche Prüfung vornehmen kann. Und die ist zu dem Schluss gekommen, in einer umfassenden Stellungnahme, die auch im Akt auffindbar sein wird, warum eine Beschwerde gegen diesen Beschluss nicht erfolgsversprechend ist. Und ich habe da natürlich keine Weisung erteilt, nur weil ich einen politischen Druck zu erwarten habe.
Jetzt hätte mich interessiert, welche Weisungen Sie sonst so erteilt haben, seit Sie Ministerin ist. Das ist gar nicht so leicht herauszufinden, weil Sie sehr säumig sind in den Berichten darüber. Also es müssen ja eigentlich Berichte vorgelegt werden und die letzten 2 Jahre fehlen da. Jetzt sind Sie sonst sehr für Transparenz. Warum gibt es diese Berichte nicht?
Also die Berichte werden demnächst vorgelegt, insbesondere der Bericht für 21 liegt tatsächlich schon sehr lange im staatsanwaltschaftlichen System und ich habe mehrfach auch urgiert, dass der so bald wie möglich veröffentlicht wird. Sie müssen sich aber denken, der Bericht für 21 enthält alle abgeschlossenen staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen. Das heißt, da werden Fälle von heuer natürlich nicht drinnen sein, aber ja, mir ist wichtig, dass diese Berichte bald vorgelegt werden, weil es ist ja natürlich so, dass mehrere Weisungen erteilt werden, weil das staatsanwaltschaftliche System funktioniert ja so. Es gibt die Staatsanwaltschaft, die Oberstaatsanwaltschaft und die Fachaufsicht, die Ministerium. Und wenn in dieser Prozesskette festgestellt wird, rechtlich ist das nicht korrekt, dann wird von der Staatsanwaltschaft oder von der zuständigen Oberbehörde eine Weisung erteilt, dass man rechtlich das anders einordnen soll.
Die ÖVP wirft Ihnen ja etwas vor damit. Also der Generalsekretär hat dazu gesagt, er möchte bitte diese Weisungsberichte haben und fordert sie dringend auf. Und sagt dazu, das Vertrauen in eine unabhängige Justiz darf nicht durch den Anschein politisch motivierter Weisungen oder ministerialer Geheimniskrämerei untergraben werden. Was ein ziemlich harter Vorwurf ist. Haben Sie mit ihm gesprochen darüber?
Also ich glaube, dass das eher Wahlkampfmotive sind, weil so eine Art zu sprechen, ist für mich Wahlkampf, denn eine unterstellte Justiz, nämlich der gesamten dritten Instanz im Justizministerium, der gesamten Fachaufsicht unterstellt der politisches Agieren und damit auch der gesamten justizpolitisches Agieren. Und das halte ich ehrlicherweise in einem demokratischen Land für nicht in Ordnung. Das ist ein Angriff auf die Justiz und auf eine unabhängig arbeitende Fachaufsicht.
Wobei er selbst Rechtsanwalt ist. Das heißt, er kennt sich ja aus. Er macht das ja aus einer fundierten Position heraus.
Also er ist der Rechtsanwalt, er ist Jurist. Er müsste eigentlich wissen, wie das System funktioniert. Und weil man die Weisungsberichte angesprochen hat, die umfassen ja mehrere hundert Seiten. Also es ist ja nicht nur vereinzelt, sondern es sind mehrere hundert Seiten und sehr ins Detail werden auch alle Berichte, alle Sachen auch offengelegt. Das weiß er.
Wie oft gibt es Weisungen im Jahr ungefähr? Können Sie das sonst sagen, damit man das einordnen kann?
Das kann ich schwer sagen, weil es wirklich drei bis vier Instanzen sind. Es gibt auch den Weisungsrat, der ja auch das Ganze rechtlich einordnet, hin und wieder auch sagt, er würde das so sehen oder so sehen. Also es ist ein System, das auf drei bis vier Überprüfungen quasi fußt und dort wird rechtlich geprüft. Und meine Aufgabe als Justizministerin ist es, dafür zu sorgen, dass hier kein politischer Druck auf diese rechtliche Prüfung ausgeübt wird. Und ja, wenn der politische Druck auf mich kommt, ist das auch okay. Und das habe ich als Justizministerin auszuhalten. Aber ich habe auch dafür zu sorgen, dass die Beamtinnen und Beamten und Staatsanwältinnen und Staatsanwälte unabhängig arbeiten können.
Das spricht nicht für ein gutes Koalitionsklima gerade. Stimmt das, der Eindruck?
Für das Klima ist ein anderes Ministerium zuständig, habe ich auch schon mal gesagt. Aber für mich ist irgendwie, ich bin das jetzt auch schon gewohnt. Ich bin jetzt 4 Jahre im Amt. Es gab immer wieder Angriffe auf die Justiz und auch auf mich als Person. Und es sind immer zu bestimmten Zeitpunkten während diese Angriffe stärker und dann wiederum schwächer. Es hängt dann immer davon ab, wo welche Ermittlungen oder Hauptverhandlungen stattfinden.
Man könnte ja Sie als Justizministerin entlasten sozusagen davon, indem es einen Bundesstaatsanwalt gibt. Das ist ein Vorschlag, der jetzt schon länger auf dem Tisch liegt. Die ÖVP möchte den im Bundeskanzleramt ansiedeln oder vom Bundeskanzleramt beschließen lassen oder vom Parlament beschließen lassen. Sie sagen, Sie wollen eine Gruppe. Warum gibt es den eigentlich noch nicht? Dann hätte man solche Diskussionen nicht.
Genau, das ist der Punkt. Also auch ich finde, dass es wichtig wäre, dass diese dritte Instanz quasi nicht von einer Ministerin geleitet wird, weil es sonst immer diese politischen Diskussionen gibt, egal in welche Richtung die Entscheidung der Fachaufsicht fällt. Daher wäre es wichtig, wenn wir eine unabhängige Generalstaatsanwaltschaft hätten. Und meines Erachtens soll die Entscheidung in einem Gremium getroffen werden. Also wenn mehrere Personen sich zusammensetzen, sich den Akt anschauen und dann eine Entscheidung treffen und dann auch letzten Endes die Verantwortung dafür tragen. Deswegen plädiere ich stark für ein Kollegialorgan, also für einen Senat, wo entschieden wird, das gleiche System haben wir beim obersten Gerichtshof, das gleiche System haben wir bei der Europäischen Staatsanwaltschaft. Und was die Bestellung betrifft, so ist natürlich die Einbindung des Parlaments wichtig.
Glauben Sie, kommt das noch in diesem halben Jahr, das die Regierung noch hat?
Wir haben uns im Ministerratsvortrag darauf geeinigt, dass wir eine Generalstaatsanwaltschaft wollen. Es spießt sich in den entscheidenden Fragen, wer ist an der Spitze dieser Staatsanwaltschaft? Ist es ein Kollegialorgan oder ist es eine Person? Ich halte nichts von einer Person, weil wir ja auch in der Vergangenheit gesehen haben, wenn eine Person zu lange zu viel Macht hat, dann ist das nicht gut. Das kennen wir aus anderen Ländern, das kennen wir auch aus Österreich und daher fände ich ein Kollegialorgan gut. Und ja, es bleibt noch ein Jahr, die ÖVP von diesem genialen Vorschlag zu überzeugen.
Mhm. Ich muss noch was rauspicken von der ÖVP. Christian Stocker hat das Wort der Schlagen verwendet in dieser Auseinandersetzung, diesen Vorwurf an Sie. Das ist ein Wort, das sehr stark mit Christian Pilnatschek, dem tragisch verstorbenen ehemaligen Sektionschef, zusammenhängt. Und das ist deshalb auffällig, weil es immer wieder Stimmen gibt aus dem Umfeld von Pilnatschek oder aus der ÖVP, die auch Ihnen Mitschuld geben daran, dass er so in so eine tragische Lage geraten ist überhaupt. Sie haben ihn ja suspendiert und es hat in den letzten Monaten immer wieder geheißen in seinem Umfeld, er steht kurz vor der Rückkehr quasi, das ist aber nicht passiert. Wie gehen Sie denn um mit diesen Anwürfen rund um diesen Tod von Christian Pilnatschek?
Also ich halte es ehrlicherweise auch, das habe ich mehrfach gesagt, für pietätslos, wenn man versucht, auch mit den Begriffen, die er mal verwendet hat, auch herumzuwerfen und seinen Tod auch zu instrumentalisieren für eigene politische Zwecke. Und das mache ich nicht. Ich habe, als ich von dem tragischen Tod gehört habe, auch klar gesagt, dass er ein exzellenter Jurist war und auch meine Anteilnahme ausgesprochen seinen Angehörigen und Freunden und Freundinnen. Und darüber hinaus habe ich mich nicht geäußert, weder inhaltlich zu Dienstrechtsverfahren noch zu Ermittlungsverfahren. Und das, finde ich, ist auch gut so.
Aber Sie meinen, dass diese Vorwürfe pietätlos sind oder das Verwenden dieses Wortes und die Herstellung der Verbindung durch Christian Stocker?
Ich habe es pietätlos empfunden, dass sein tragischer Tod auch instrumentalisiert wird für eigene politische Zwecke.
Es wurde natürlich sehr viel darüber diskutiert, auch weil dieses aufgenommene Telefongespräch aufgetaucht ist, wo Christian Pilnatschek sagt, er wäre immer wieder unter Druck gesetzt worden. Sie haben eine Untersuchungskommission eingesetzt. Können Sie uns schon erste Dinge sagen, die untersucht oder vielleicht auch schon Ergebnisse, die da rauskommen?
Also die Untersuchungskommission soll geleitet werden von Martin Kreutner. Er ist ein ausgewiesener Experte im Antikorruptionsbereich, sowohl international als auch national. Und die Kommission ist aus wirklich rechtskundigen Expertinnen und Experten besetzt. Wir haben eine internationale Beteiligung, weil es auch wichtig ist, außerhalb Österreichs einen anderen Blick auf die ganzen Kausen zu werfen. Und die werden einen Zeitraum untersuchen von 2010 bis jetzt und werden dann auch für sich herausfinden, welche Verfahren wollen sie untersuchen, wie wollen sie das anstellen. Ihnen stehen alle Möglichkeiten zur Verfügung. Und eine Sache kann ich schon verraten, wir haben geschaut, dass es ein Hinweisgebersystem gibt, weil offensichtlich haben schon angefangen, die ersten Leute Hinweise zu geben. Und dieses Hinweisgebersystem soll auch anonym sein, so nachgebildet den Hinweisgebersystemen, die wir ja sonst in den Ministerien kennen. Und dort kann sich jeder auch anonym wenden und Hinweise geben, wenn man Unregelmäßigkeiten festgestellt hat.
Jetzt sind Sie ja doch schon einige Jahre Justizministerin. Das heißt, Sie kennen dieses Haus gut, Sie sind da drinnen, Sie kommen aus der Politik. Was ist denn Ihre Einschätzung? Gab es diesen politischen Einfluss, diese versuchte Einflussnahme? Von der Pilnatschek sagt, er hat ihr nicht stattgegeben, aber diesen Versuch, politischen Einfluss auf die Justiz zu nehmen?
Also das Tonband, das aufgetaucht ist, lässt vermuten, dass es einen Versuch gegeben hat. Und ich glaube, es ist auch meine Pflicht als Justizministerin, dafür zu sorgen, um auch das Vertrauen in die Justiz zu schützen, dafür zu sorgen, dass alles restlos aufgeklärt wird. Und dafür deswegen habe ich eine unabhängige Kommission eingesetzt, die sich alles anschauen soll, die alle Vorwürfe prüfen soll. Und das wird sie auch in eigenem Wirkungsbereich unabhängig von mir auch machen. Und der Kommission stehen alle Möglichkeiten zur Verfügung, an Informationen zu kommen.
Und Ihre persönliche Einschätzung nach dieser langen Zeit jetzt schon im Justizministerium?
Schauen wir mal, was die Untersuchungskommission herausfindet. Ich möchte dem nicht vorgreifen.
Konkret geht es um den Nationalratspräsidenten Wolfgang Sobotka in diesem Gespräch. Es gibt ja jetzt auch einen Auslieferungsantrag gegeben. Es wird auch ermittelt. Jetzt fragen sich viele, warum die Grünen da relativ still sind, was Wolfgang Sobotka betrifft. Weil wenn sie nicht in der Regierung wären, dann wäre die Kritik und die Rücktrittsaufforderungen natürlich wesentlich lauter von grüner Seite. Stimmt dieser Eindruck, dass Sie da einfach in der Koalition ein bisschen leise sind?
Also zunächst, der Nationalratspräsident ist nicht abwählbar. Man kann ihn als Parlament nicht abwählen. Und ich als Justizministerin möchte auch keine Empfehlung dem Parlament abgeben. Da muss das Parlament für sich entscheiden, wie sie agieren. Und auch der Vorsitzende, also der Parlamentspräsident, auch für sich entscheiden, wie er tun würde. Ich an seiner Stelle würde den Nationalratspräsidenten-Sessel räumen.
Erstaunt Sie es, dass es nicht macht?
Das ist seine Entscheidung. Aber ich an seiner Stelle würde es tun.
Dann möchte ich einen Sprung machen im Thema, und zwar zur EU-Asylreform. Das wird sicher ein sehr, sehr großes Thema im nächsten Jahr im Wahlkampf. Die EU hat sich auf eine Verschärfung geeinigt. Und es ist jetzt möglich, an den Außengrenzen Asylanträge abzugeben. Das bedeutet aber auch, dass man die Grenzen der EU erstmal nicht überschreitet, sondern dort in Lagern festgehalten wird, wie Menschenrechtsorganisationen sagen, angehalten wird. Und zwar, das gilt auch für Kinder, das gilt auch für Familien, das gilt auch für vulnerable Gruppen, wie es so heißt. Da hat es sehr, sehr scharfe Kritik gegeben im Vorfeld, was die Menschenrechtskonformität betrifft, was Kinderrechte betrifft. Was sagen Sie denn, Sie sind ja auch sehr befasst mit Menschenrechten, was sagen Sie zu dieser Reform?
Also ich kenne jetzt nicht die Einigung im Detail, weil ich nicht ressortzuständige Ministerin bin, aber trotzdem finde ich es schwierig, wenn Kinder für eine sehr lange Zeit ohne Gewissheit, ohne Versorgung irgendwo angehalten sind. Ich glaube, das wird man genau prüfen müssen, wie sich das tatsächlich auch aus unserer menschenrechtlichen Sicht ausgeht.
Eine weitere Kritik ist, dass man menschenrechtliche Standards in manchen Fällen absenken kann als EU-Mitgliedstaat, und zwar besonders, wenn im Fall einer Instrumentalisierung, also wenn der Eindruck entsteht, dass Asylrecht instrumentalisiert wird, um anderes zu erreichen. Auch das gilt ohne Ausnahme für Kinder auch, für Familien auch. Und das soll auch für nichtstaatliche Akteure gelten. Also wenn eine Hilfsorganisation zum Beispiel, wenn da der Eindruck entsteht für einen Mitgliedstaat, da wird Asylrecht instrumentalisiert, dann können menschenrechtliche Standards abgesenkt werden. Jetzt sagen Menschenrechtsorganisationen, das ist ein Dammbruch, menschenrechtswidrig, wird zu mehr Leid führen und ist ein Präzedenzfall, der schrecklich ist. Amnesty zum Beispiel sagt das. Die andere Seite, die Innenminister sagen, das ist einfach notwendig, um das Asylrecht zu erhalten. Was sagen Sie denn dazu? Sind Menschenrechte da einfach so der Maßstab, man darf nicht runtergehen, das heißt, ist das falsch oder ist es eben manchmal notwendig?
Also ich kenne jetzt den Vorschlag nicht genau. Ich kann mir ehrlicherweise nicht vorstellen, wie das gehen soll, denn die Menschenrechte gelten ja für alle Menschen, unabhängig von ihrem nationalen, unabhängig von ihrer Nationalität oder ihrer Herkunft, müssen sie für alle gleich gelten. Wie sich das rechtlich auch vereinbaren lässt, ist mir ehrlicherweise schleierhaft.
Also Sie glauben, Menschenrechte gelten, es gibt keine Absenkung von Standards?
Ich weiß nicht, wie das konkret ausgestaltet werden soll. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das tatsächlich intendiert ist, aber ich werde mir das nochmal genauer anschauen. Aber Fakt ist für mich, Menschenrechte sind Rechte, die für alle gleich gelten, unabhängig woher man kommt, unabhängig von der Nationalität oder der Religion. Wenn wir anfangen zu differenzieren, dann haben wir ein Problem und halten uns nicht mehr an das, was wir uns gegeben haben, nämlich die menschenrechtlichen Standards. Und das ist ein Problem.
Weil ich möchte den Schluss zurückmachen zu den Klimaaktivisten, Klimaaktivistinnen. Das ist ja so ein Streitthema auch wieder zwischen der ÖVP und den Grünen, zwischen Innenministerium, Innenminister und Ihnen. Gehen wir noch einmal zu den Klimaaktivisten, Klimaaktivistinnen. Der Vorwurf der ÖVP ist ja, dass zu große Sympathie da ist von ihrer Seite, während andersrum die ÖVP sehr, sehr stark kritisiert die Methoden, dass viele Leute im Stau stehen, nicht in die Arbeit kommen, Kinder nicht in die Schule kommen und das über Monate inzwischen immer wieder. Wie ist denn Ihre innere Haltung zu diesen zu diesen Methoden der Klimakleber der letzten Generation?
Also ich glaube, man muss zwei Sachen unterscheiden. Das eine ist, warum demonstrieren Sie und was wollen Sie damit zeigen? Und für ein geschütztes Klima, für ein Klima, das auch für unsere oder für eine Umwelt, das auch unseren den Generationen nach uns erhalten bleiben soll, dafür zu demonstrieren und lautstark aufzuzeigen, wir müssen was tun. Diese Motive halte ich für richtig. Wo ich aber als Justizministerin eine Grenze ziehe und auch eine Grenze ziehen muss, weil ich auch jemand bin, der an den Rechtsstaat glaubt, ist natürlich unser Strafrecht und das Verwaltungsstrafrecht. Und dort ist die Grenze meines Erachtens dort, wo eben auch das Strafrecht überschritten wird. Und diese Methoden halte ich als Justizministerin selbstverständlich für verfehlt. Und es gibt auch Ermittlungen. Also man darf nicht vergessen, dass es in dem von Ihnen angesprochenen Fall ja nur darum gegangen ist, ob die Person in Haft zu nehmen ist oder ob sie gegen gelindere Mittel rauskommen kann.
Also konkret geht es ja um Anja Windel, man sieht sie hier, und um die Frage, ob das Festbetonieren eine schwere Sachbeschädigung an kritischer Infrastruktur, also an der Autobahn, wer weiß, wie lange gedauert hat, den Beton wieder runterzubekommen, nur um einzuordnen, worum es geht.
Also und da laufen ja die Ermittlungen, die strafrechtlichen Ermittlungen nach wie vor weiter und das wird dann geprüft werden. Aber es ist, ich möchte nur mal festhalten, die strafrechtlichen Ermittlungen laufen weiter. Die einzige Frage, die das Gericht geklärt hat, ist, ob Haft oder gelindere Mittel notwendig sind.
In Deutschland wird das ja anders eingeschätzt, auch vom Verfassungsschutz. Also da werden dieser Teil der Klimaaktivisten und Aktivistinnen überwacht. Es gab auch Beschlagnahmen, es gab auch Überwachungen von Kommunikation, auch mit Journalisten und Journalistinnen. In Österreich hat der Verfassungsschutz bisher gesagt, das ist nicht auf dem Radar, abgesehen die in anderen Organisationen, die ohnehin beobachtet werden, auch tätig sind. Glauben Sie, dass sich das ändern wird, wenn es so weitergeht?
Ich bin gespannt, aber dem Verfassungsschutz stehen ja ganz andere Methoden zur Verfügung und die prüfen natürlich, ob eine Gewaltbereitschaft da ist, ob Bereitschaft da ist, auch weitere strafbare Handlungen zu setzen. Das heißt, in dem Fall ist das die Aufgabe des Verfassungsschutzes und der prüft und analysiert und gibt seine Empfehlungen ab. Die Kriminalpolizei gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft ermittelt dort, wo strafrechtliche Verfahren, also strafrechtliches Begehen auch begangen wurde.
Da möchte ich noch mit Ihnen zum Schluss drei aktuelle Themen besprechen, die jetzt neu auf den Tisch gekommen sind. Beginnen wir mit dem Amtsgeheimnis, das nun fällt. Es kommt ein Transparenzgesetz. Es gibt Kritik daran, dass Gemeinden unter 5.000 Einwohnern nicht von sich aus Informationen preisgeben müssen, sondern nur auf Anfrage. Sonst müssen das Gemeinden jetzt aufbereiten. Das heißt, man kann als Bürgerin, als Bürger jetzt erfahren, was Ämter machen. Dazu habe ich zwei Fragen. Das eine, es hat ja wahnsinnig lang gedauert, bis das gekommen ist. Und die Argumentation war immer der Schutz von den Interessen von Bürgern. Zum Beispiel, wer bekommt eine Förderung, wer bekommt eine Entscheidung in die oder jene Richtung, wer bekommt eine Umwidmung. Da hat es immer geheißen, das muss geschützt werden, diese Information. Warum ist das jetzt nicht mehr so? Wie ist dieses Argument gefallen?
Also bei den Gemeinden bei der Grenze von 5.000 geht es ja nur um die aktive Informationspflicht. Was bleibt, und ich glaube, das ist wesentlich zu unterstreichen, ist die passive Informationspflicht. Das heißt, jeder kann bei einer Gemeinde nachfragen, wie hoch sind die Förderungen für das und das oder wurde da und dort umgewidmet. Also ich glaube, das ist der Paradigmenwechsel, dass ich jetzt nachfragen kann und auch eine Möglichkeit und eine Verpflichtung zu einer Antwort habe. Wenn ich keine Antwort bekomme, kann ich gegen die Nicht-Antwort vorgehen. Mhm. Gerichtlich nämlich.
Aber was ist mit diesem Argument passiert, dass wir jetzt ja 10, 15, 20 Jahre gehört haben, dass das nicht geht, weil es Privatinteressen, weil es Datenschutz betrifft?
Also die Behörde, also die
ich möchte mir jetzt nicht das Wort reden, weil natürlich Journalistinnen und Journalisten kämpfen schon lange für dieses Transparenzgesetz, dass man nachfragen kann, was die öffentliche Hand macht. Aber so lange haben wir das Argument jetzt gehört. Warum ist es jetzt weg?
Also ich finde erstens mal, das Argument des Amtsgeheimnisses gehört schon lange weg. Und das war oftmals auch ein vorgeschobenes Argument. Wir haben seit 100 Jahren das Amtsgeheimnis in der Verfassung. Und es ist Zeit, dass wir uns endlich von diesem Amtsgeheimnis lösen. Und jetzt lösen wir uns davon und implementieren das Recht auf Information. Und das ist ein Paradigmenwechsel auch für die Behörden und die Gemeinden. Ist das ein Paradigmenwechsel, weil sie nicht zuerst prüfen, unterliegt das dem Amtsgeheimnis, sondern sie prüfen, gibt es da ein Recht auf Information? Und gibt es da Gründe, die dagegen sprechen? Und ein Grund, der dagegen sprechen könnte, ist natürlich der Schutz, der Datenschutz, der Schutz der Privatsphäre und Ähnliches oder nationale Sicherheit. Also da gibt es natürlich Ausnahmen und Gründe dagegen. Aber der Paradigmenwechsel ist eigentlich, dass zuerst das Recht auf Information zusteht und dann Ausnahmen davon zu prüfen sind. Bisher war es umgekehrt. Alles unterliegt dem Amtsgeheimnis und das war einfach nicht richtig.
Und das ist ja jetzt auch am Weg. Den zweiten Punkt, den ich Ihnen besprechen will, ist Gewaltschutz. Das ist gerade jetzt vor den Weihnachtsfeiertagen ein großes, großes Thema für Frauen, die in Gewaltbeziehungen stecken oder in gewaltvollen Umfeld, auch Kinder. Ist es eine besonders gefährliche Zeit, wenn Weihnachten kommt, alle zu Hause sind und die Nerven blank liegen? Es gibt jetzt Gewaltschutzambulanzen, hat die Frauenministerin vor kurzem vorgestellt. Können Sie noch mal kurz zusammenfassen, was ändert sich jetzt für Frauen? Was ist da möglich und was ist dann auch in der Verfolgung der Täter möglich?
Also ich kämpfe jetzt in einem Jahr dafür, dass wir endlich Gewaltambulanzen haben. Wir haben es geschafft, dass vier Ministerien, das Justizministerium, das Innenministerium, das Frauenministerium und das Gesundheitsministerium ausreichend Budgetmittel dafür bekommt, dass wir diese Gewaltambulanzen einrichten können. Denn die Gewaltambulanzen, das war deswegen über die Jahre immer so schwierig einzurichten, weil es viele Ministerien betroffen sind, die Gesundheitsbehörden, die Länder. Und jetzt haben wir endlich ein Pilotprojekt auf den Weg gebracht und auch vorgestellt. Wir starten im Süden und im Osten, das heißt erfasst es Steiermark, Kärnten, Burgenland, Niederösterreich und Wien. Dort werden Gewaltambulanzen starten mit auch mobilen Teams, sodass wenn Betroffene von Gewalt können ihre Untersuchungen, also können quasi sich untersuchen lassen und können die Verletzungen auch gerichtsfest untersuchen lassen. Was heißt das? Das heißt, dass blaue Flecken so aufgenommen werden, dass sie dann von einem Gericht als Beweis verwendet werden können.
Weil das ist ja jetzt oft das Problem, dass Betroffene in dieser Lage, in der sie gerade fliehen müssen oder da drinnen stecken in dem Konflikt, das nicht gerichtssicher festhalten, dass sie nicht dorthin gehen, wo sie hingehen müssten.
Das Problem,
das passiert da automatisch quasi.
Genau. Und das Problem, das wir jetzt haben, ist, dass sehr oft diese Beweise nicht festgehalten werden können, weil wegen einem blauen Fleck wird man nicht in ein Spital aufgenommen. Und dass es oft nicht Einrichtungen gibt, wo man das gerichtsfest festhalten kann, damit man es fürs Verfahren verwendet. Und was passiert dann in einem Verfahren? Es steht dann oft Aussage gegen Aussage und wird eingestellt. Und mein oberstes Ziel als Justizministerin ist es, Verurteilungsquoten in diesem Bereich häusliche Gewalt und Gewalt gegen Frauen deutlich anzuheben. Weil auch der Europarat hat gesagt, unsere Verurteilungsquoten sind zu niedrig und sie sind deswegen zu niedrig, weil wir zu wenig Beweise haben. Und ich bin wirklich froh, dass es uns jetzt gelungen ist, diese Pilotphase im Süden, im Osten zu starten. Und wir werden es auf den Westen im Laufe des nächsten Jahres ausrollen. Und ich glaube, es ist ein ganz ein großer Schritt. In anderen Ländern, nach Rücksprache mit anderen Justizministern, hat sich ja die Verurteilungsquote verdoppelt durch Einrichtung von diesen Gewaltambulanzen. Und das erhoffe ich mir auch in Österreich.
Welche Länder waren Vorbild?
Ich habe mit dem belgischen Justizminister damals gesprochen und der hat mir gesagt, nach der Einrichtung hat sich die Verurteilungsquote verdoppelt. Und das habe ich dann für Österreich auch so nach dem Vorbild umgesetzt.
Es hat sich die Zahl der Femizide, also der Tötung von Frauen, des Mordes an Frauen, weil sie Frauen sind, also nicht jetzt zufällig quasi bei einem Banküberfall, sondern wirklich in Beziehungen oder an Frauen gerichtet, das nennt man Femizid. Und Österreich ist da leider ganz, ganz schlecht in der Statistik und jeder einzelne Fall ist erschütternd. Und die Zahl hat sich in diesen Jahren, in denen sie sich darum bemühen, die Frauenministerin darum bemüht, in das sehr viel gesprochen worden ist, Geld zur Verfügung gestellt worden ist, nicht verringert. Es ist nach wie vor fast jede Woche, dass man von einem Mord an einer Frau liest. Haben Sie eine Erklärung dafür? Gibt es sowas wie Nachahmungstäterschaft, wenn zu viel darüber gesprochen wird, wie jetzt uns manchmal Menschen sagen, berichtet es nicht drüber, dann gibt es Nachahmungstäter?
Andererseits finde ich auch wichtig, dass das darüber berichtet wird und dass man es auch als das bezeichnet, was es ist. Ein Femizid, ein Mord an einer Frau, weil sie eine Frau ist. Und ich glaube, dass das auch sehr viele von Gewalt betroffenen Frauen auch animieren kann, tatsächlich Hilfe aufzusuchen, sich an Opferschutzeinrichtungen zu wenden und vielleicht wirklich in so einer Gewaltambulanz die Gewaltspuren gerichtsfest beurkunden zu lassen. Ich weiß, dass das ein Problem in Österreich ist und ich glaube, es hat auch viel mit patriarchalen Strukturen zu tun und wir brauchen auch eine Gesamtstrategie, die im Kindergartenalter beginnt, über die Volksschule, nachher in der Arbeit sich fortsetzt, wo tatsächlich auch Frauen und Männer überall gleichgestellt sind, weil die echte Gleichstellung, die haben wir nicht. Man sieht es ja auch an den Lohndaten, es verdienen Männer immer noch mehr als Frauen in Österreich. Es gehen immer noch zu wenig Männer in Karenz und übernehmen unbezahlte Betreuungsarbeit. Also wir haben da noch in sehr, sehr vielen Bereichen zu tun. Und ich glaube, dass die beste Prävention gegen die Gewalt an Frauen ist tatsächlich auch echte Gleichstellung.
Das dritte Thema, das bespreche ich dann gleich mit dem Digitalisierungsstaatssekretär Turski. Es war künstliche Intelligenz, aber da kommt ohnehin jetzt der zuständige Staatssekretär. Kurze Frage noch zum Abschluss. Wir starten in ein Wahljahr. Mhm. Welche Rolle werden Sie spielen da drinnen? Sie sind ja vor der letzten Legislaturperiode in der Partei von Peter Pilz im Parlament gewesen, davor waren Sie Anwältin, jetzt direkt Ministerin geworden quasi. Werden Sie fürs Parlament antreten, werden Sie nicht mehr antreten? EU-Wahl haben Sie ausgeschlossen, aber was ist mit der Nationalratswahl?
Also ich werde selbstverständlich für das Parlament kandidieren und gemeinsam mit Vizekanzler Kugler in diese Wahl schreiten.
Das heißt, er ist Spitzenkandidat für euch daraus, ist das fix?
Er ist mein Wunschspitzenkandidat. Er wird dann hoffentlich dann auch gewählt. Aber ich werde mit ihm in diesen Wahlkampf ziehen und werde alles dran setzen, dass wir ein gutes Ergebnis haben.
Und wie man sieht, hat der Wahlkampf ja schon gestartet. Ich hoffe, Sie haben ein paar ruhige Tage über die Feiertage.
Ich hoffe auch.
Und dann danke ich Ihnen sehr für den Besuch.
Vielen Dank.
Wir begrüßen hier jetzt gleich Florian Turski, den Digitalisierungsstaatssekretär, der aber auch Bürgermeister werden will, und zwar in Innsbruck und das schon im April. Das heißt, so lange Staatssekretär wird er nicht mehr sein. Er ist jetzt gleich da, also bleiben Sie dran. Willkommen zurück. Ich begrüße jetzt im Studio den Staatssekretär für Digitalisierung und Bürgermeisterkandidaten in Innsbruck für die ÖVP, Florian Turski. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Herr Staatssekretär, die Europäische Union hat sich auf die Regulierung von künstlicher Intelligenz ja jetzt geeinigt. Vielleicht zu Beginn, was ändert sich da für den durchschnittlichen Österreicher, die durchschnittliche Österreicherin? Gibt es da tatsächliche Änderungen?
Vorweg vielleicht ein Satz zu künstlicher Intelligenz insgesamt. Künstliche Intelligenz ist nicht etwas Neues seit einem Jahr, seitdem ChatGPT und Co. auf dem Markt ist. Große Firmen arbeiten seit vielen Jahren mit künstlicher Intelligenz. Große Daten, aus denen Ableitungen getroffen werden. Und deshalb beschäftigt sich die Europäische Union sehr, sehr lange schon damit, insbesondere was das eben für die Bürgerinnen und Bürger bedeutet. Ich glaube, die wichtigste Veränderung ist zukünftig, dass die Menschen wissen, wenn sie mit künstlicher Intelligenz interagieren. Ist mir ganz wichtig, deshalb werden wir das in Österreich auch davor machen. Also der AI Act setzt voraus, dass zukünftig, wenn Sie zum Beispiel mit einem Chatbot arbeiten, wo eine künstliche Intelligenz dahinter ist, oder auch wenn Sie streamen und eine künstliche Intelligenz hier eine Vorauswahl für Sie trifft, dass Sie darüber informiert werden müssen, dass Sie mit einer künstlichen Intelligenz interagieren. Ich glaube, das ist das, was die Bürgerinnen und Bürger am schnellsten auch sehen und merken werden.
Jetzt ist das ja nur dann wirksam, wenn die Gegenseite mitmacht. Und künstliche Intelligenz, gerade jetzt in einem Wahljahr, merkt man das, ist besonders dann schädlich für Demokratie, für Wahlen, wenn Nachrichten manipuliert werden und dann auch noch personalisiert werden. Das heißt, wenn jemand, der zum Beispiel, was weiß ich, besonders ängstlich ist gegenüber dem Wolf, ein personalisiertes Video geschickt kriegt, das genau seine Angst anspricht und wo der Herr Turski sagt, wir wollen 100 Wölfe in Tirol zum Beispiel, dann wird er sich sehr aufregen über Sie. Sie werden es aber wahrscheinlich nie erfahren. Das sind ja solche Dinge, die uns jetzt beschäftigen im Wahljahr. Ist sowas überhaupt verhinderbar mit so einem AI-Act?
wie ist der AI Act aufgebaut? Nur ganz grob zur Einordnung. Der AI Act, und das ist eigentlich das Neue, was auch sehr, sehr viele gut finden an diesem Gesetz, der AI Act macht keine generellen Regeln, sondern der AI Act sagt, dass wenn eine künstliche Intelligenz für einen gewissen Zweck verwendet wird, zum Beispiel in einem Bewerbungsprozess verwendet wird, dann hat er gewisse Auflagen aufgrund des Anwendungsfalls, weil ein Bewerbungsverfahren besonders sensibel ist oder eine Versicherungsberechnung besonders sensibel ist. Und da setzt der AI Act an. Ganz klar ist aber, natürlich greift der AI Act nur bei den Guten, also bei denen, die sozusagen legal künstliche Intelligenz bei irgendwas verwenden. Natürlich wird es Missbrauch geben bei künstlicher Intelligenz. Natürlich werden Fake News durch künstliche Intelligenz und Co. erstellt. Da werden zukünftig die Medien auch eine ganz, ganz wichtige Rolle haben. Deshalb haben wir in unserer KI-Service-Stelle auch einen eigenen Bereich für Medien. Einerseits, dass Medien, auch Journalistinnen und Journalisten hier geschult werden im Umgang. Und andererseits werden wir auch künstliche Intelligenzen schaffen müssen, und das passiert ja bereits, die genau so etwas erkennen. Die genau so etwas erkennen und dann auch warnen. Zum Beispiel auf den Plattformen, wenn hier künstlich generierte Inhalte generiert werden, dass die automatisch auch als solche erkannt werden.
Ein großer Streitpunkt war die Nutzung von biometrischen Daten. Das bedeutet also Gesichtserkennung oder die Erkennung vom Gangmuster, die Erkennung von Fingerabdrücken. Das ist etwas, das kann eine künstliche Intelligenz mit einer Überwachungskamera sofort sagen, wenn sie Daten abgleichen darf, wer da geht, auch welche Emotionen da gerade drinnen ist in den Menschen. Wir wissen, das wird in China verwendet, in anderen Staaten verwendet. Das hätte die EU verbieten wollen. Jetzt haben die Mitgliedstaaten das aber ziemlich aufgeweicht und gesagt, da, wenn es um nationale Sicherheit geht oder um schwere Verbrechen, wollen sie das doch verwenden. Ist es nicht gefährlich, diese Türe aufzumachen?
Ich möchte mal prinzipiell zwei Diskussionen unterscheiden. Einerseits Social Scoring und Co., so wie das in China verwendet wird. Das heißt, ich tue über die gesamte Bevölkerung mehr oder weniger eine künstliche Intelligenz drüber stülpen und erkenne zum Beispiel, ich habe da einen Kaugummi ausgespuckt, ich bin bei Rot über die Straße gegangen, habe bekomme ich Minuspunkte, ich bin bei Grün über die Straße gegangen, habe bekomme ich Pluspunkte. Ein einfaches Beispiel. Solche Sachen sind verboten in der Europäischen Union, solche Dinge darf es in der Europäischen Union nicht geben.
Das bleibt ja auch verboten.
Das bleibt auch verboten und ich glaube, es ist auch wichtig, deshalb im AI Act, dass diese Dinge klargestellt werden, dass es sowas nicht geben darf. Die Diskussion, die jetzt stattgefunden hat, insbesondere zwischen Mitgliedstaaten und dem Parlament, waren biometrische Echtzeitidentifizierung für Strafverfolgungsbehörden. Und das ist etwas, hier hat man sich nach meiner Information jetzt auf einen Kompromiss geeinigt. Das Parlament war hier sehr auf der Seite des Datenschutzes, die manche Mitgliedstaaten eben sehr auch für Möglichkeiten hier der Strafverfolgung Möglichkeiten zu geben. Meiner Information nach hat es hier einen schwierigen Kompromiss gegeben, wo auch die wichtigen Punkte des Parlaments berücksichtigt wurden. Wir warten jetzt hier auf die endgültigen Informationen und Papiere. Die werden im Jänner vorliegen, um das auch beurteilen zu können.
Und sind Sie dafür oder dagegen, dass man biometrische Daten verwenden darf für Strafverfolgung? Wie es jetzt im Kompromiss steht, ja auch rückwirkend. Das heißt, man könnte jetzt auch rückwirkend fragen, wo ist die und die Person gewesen? Und das ist erlaubt, wenn nach einem Straftäter gesucht wird. Ist das okay oder nicht okay?
So einfach funktioniert es auch nicht. Also auch das Zusammenspiel der Daten und die Verknüpfung der Daten. Wir haben als Österreich ganz bewusst bereits bei der allgemeinen Ausrichtung die Bedenken, die die Datenschützerinnen und Schützer hatten, hier eingebracht. Wenn diese Bedenken, die Österreich hatte, Österreich hat hier eine sehr starke Datenschutzposition gehabt, wenn die berücksichtigt sind im jetzigen Vorschlag, dann bin ich damit zufrieden, wenn sie das nicht sind, nicht.
Kommen wir vielleicht nach Österreich. ID Austria, großes Thema in den letzten Tagen. Sehr, sehr viele Leute versuchen, sich anzumelden. Und wenn man so durchschaut, was Menschen darüber sagen, dann sieht man sehr, sehr viel Kritik daran von Leuten, die am Anmeldungsprozess scheitern, irgendwo rausfallen. Die sagen, ich habe aber kein Handy, das Fingerabdrücke erkennt oder Gesichtserkennung hat. Was soll ich jetzt machen? Also schon ziemliche Anlaufschwierigkeiten. Wird es da noch Verbesserungen geben? Es ist schon gesagt worden, ID Austria ist das Kaufhaus Österreich ihres Ressorts.
Also das glaube ich nicht. Ich bin überzeugt, dass das nicht der Fall ist. Wir haben allein seit dem Livegang am 5. Dezember haben sich über 180.000 Österreicherinnen und Österreicher, mit heute werden es wahrscheinlich 200.000 sein, angemeldet.
Erfolgreich angemeldet.
Erfolgreich, 2 Millionen Österreicherinnen und Österreicher nützen es bereits. Das heißt, bei dem Großteil funktioniert das. Natürlich gibt es Schwierigkeiten. Das ist wie wenn man von heute auf morgen alles neue Pässe ausstellt. Natürlich gibt es Geräte, die damit nicht kompatibel sind. Und die, ganz offen, das ist natürlich unser Ansatz dieses maximalen Datenschutzes, das wir haben. Österreich und die ID Austria wurde ausgezeichnet als die sicherste digitale mobile Identität, die es überhaupt in Europa gibt. Und ja, aufgrund dieses hohen Sicherheitsstandards, aufgrund auch der ganzen Datenschutzreglementants etc., wo man durchklicken muss, mit zwei Geräten sich identifizieren, da gibt es Probleme. Wir versuchen, dem sehr offen zu begegnen, haben eine Hotline eingerichtet. Ich hatte letzte Woche selber das Angebot, dass Bürgerinnen und Bürger auch zu mir ins Büro kommen können, das zu aktivieren. Über 100 waren dort. So versuchen wir, denen zu begegnen. Bei der Usability müssen wir immer arbeiten, da müssen wir auch immer besser werden. Bei der Sicherheit mache ich aber keine Abstriche.
Vielleicht im nächsten Schritt, man kann ja auch seinen Führerschein hochladen, das heißt, das braucht man mal nicht mehr. Gehen wir in die Richtung von, dass wir gar keine Plastikkarten, kein Bargeld mehr haben, sondern alles im Handy haben?
Also mein Ziel ist ganz klar, alles, was ich früher in der Geldtasche hatte, aufs Handy zu bringen, wenn man das denn will. Niemand wird gezwungen werden, mit dem Handy zu zahlen. Niemand wird gezwungen werden, auch einen Ausweis am Handy zu haben. Aber ich möchte den Bürgerinnen und Bürgern genau diese Möglichkeit auch geben. Weil für mich, dass ich eine Plastikkarte irgendwo habe oder einen Ausweis irgendwo habe, in Wahrheit in Zeiten wie diesen der Vergangenheit angehören sollte. Und es ist auch viel sicherer. Ich habe meinen ersten Notariatsakt jetzt gerade gemacht mit der ID Austria. Also es ist um meine Verlassenschaft gegangen. Ja. Oder auch andere Rechtsgeschäfte habe ich schon mit der ID Austria gemacht, wo es früher üblich war, vielleicht ist nicht beim Notariat, aber bei anderen, eine Passkopie hin und her zu schicken. Und das ist natürlich in Wahrheit viel unsicherer als jetzt mit der ID Austria.
Jetzt sagen Sie, Sie wollen das. Sie sind aber gar nicht mehr so lange Staatssekretär, wenn ich das richtig verstehe, weil Sie ja in Innsbruck antreten als Bürgermeisterkandidat.
Ganz richtig.
Für die ÖVP. Mhm. Bevor wir nach Innsbruck kommen, wie lange sind Sie denn überhaupt noch im Amt? Und falls es nicht klappt mit Innsbruck, kommen Sie dann zurück?
Also ich bleibe in Innsbruck. Das Ziel ist, einen kurzen, knackigen Wahlkampf zu machen. Das Ziel ist, dass ich im April Bürgermeister werde. Spätestens bei der Stichwahl eben am 28. April. Am 14. April ist die Gemeinderatswahl. Bis dorthin werde ich Staatssekretär sein. Und dann, egal auch wie es ausgeht, bleibe ich in Innsbruck und ist meine politische Zukunft in Innsbruck. Vielleicht ein Satz nur, weil mir das wichtig ist. Genau, um auch etwas Bleibendes zu schaffen, haben wir den Digital Austria Act dieses Jahr gemacht, wo wir so Grundsätze der Digitalpolitik in Österreich festgeschrieben haben, auch beschlossen haben mit der ID Austria, dass es nur eine digitale Identität geben darf, dass zukünftig die digitalen Nachweise gratis werden und vieles andere mehr, um da eine Kontinuität hineinzubringen und auch einen klaren Fahrplan zu haben.
Werden Sie einen Nachfolger haben in dieser Legislaturperiode noch? Ein paar Monate geht es dann ja noch, da ist noch ein halbes Jahr offen.
Das ist nicht meine Entscheidung. Das hat der Bundeskanzler zu entscheiden und auch der Finanzminister. Ich gehe aber davon aus, dass es nachbesetzt wird wie üblich.
Dann kommen wir nach Innsbruck. Ich habe mir Ihr Wahlplakat angeschaut von Ihrer Präsentation und da fällt auf, das ist nicht schwarz, das ist nicht türkis, da steht nirgendwo ÖVP drauf, sondern das ist orange und heißt das neue Innsbruck, ist ein Wahlbündnis. Distanzieren Sie sich absichtlich von Ihrer Partei?
Man muss aber den Grund dazu sagen, warum nirgends ÖVP und etwas anderes draufsteht. Uns ist historisch gelungen, in Innsbruck hört man derzeit nur von einer Abspaltung nach der anderen, uns ist es historisch gelungen, drei Abspaltungen zusammenzubringen. Die ÖVP für Innsbruck und den Tiroler Seniorenbund. Die haben bei der letzten Wahl getrennt voneinander kandidiert. Für Innsbruck seit 30 Jahren getrennt von der ÖVP kandidiert. Und die haben wir es geschafft, zu einem gemeinsamen Wahlbündnis zusammenzubringen.
Und der Preis war quasi zu verschweigen, dass Sie für die ÖVP antreten.
Ich glaube, ich bin selber Stadtparteiobmann der Innsbrucker Volkspartei. Ja. Ich bin ÖVP-Staatssekretär. Ich glaube, meine Positionierung ist relativ klar. Aber die anderen, die da kandidieren, die waren 30 Jahre nicht bei der ÖVP auf einer Liste, sondern das waren verschiedene Parteien, verschiedene Fraktionen. Und deshalb auch nur logisch, dass wenn man eine gemeinsame Wahlplattform macht, dass die weder Innsbrucker Volkspartei noch für Innsbruck oder auch nicht Seniorenbund heißt.
Aber es steht nicht ÖVP am Wahlzettel.
Steht nicht ÖVP im Wahlzettel, nein.
Glauben Sie, dass das die Menschen verstehen? Ich muss auch als Innsbruckerin, die aber schon lange weg ist, schwierig zu verstehen. Anderen ist es kaum zu erklären. Es gibt jetzt für Innsbruck seit 30 Jahren, das ist eine Abspaltung der ÖVP. Die ist jetzt bei Ihnen dabei, tritt aber nicht wieder der ÖVP bei. Sie sind die ÖVP, sagen es aber nicht. Dann haben Sie den Seniorenbund dabei, das steht in der Wahlzettel, sagen. Dann haben Sie den Seniorenbund dabei, von dem man ohnehin denkt, der ist ÖVP, ist aber nicht in Innsbruck, da ist er ausgetreten und ist jetzt immer noch selbstständig. Dann gibt es noch den jetzigen ÖVP-Spitzenkandidaten, also den letzten ÖVP-Spitzenkandidaten, der wiederum eine eigene Liste macht, die aber nicht die ÖVP ist. Und die Liste Fritz, die auch von der ÖVP ausgetreten sind. Das heißt, es gibt keine ÖVP, aber vier bürgerliche Listen am Stimmzettel. Habe ich das richtig zusammengefasst?
Also ob die alle bürgerlich sind, möchte ich selber nicht beurteilen. Aber das hat
kommen alle aus der ÖVP.
Das hat in Tirol, wie Sie wissen, eine ganz andere Tradition. Kann man sich in den anderen Bundesländern vielleicht so gar nicht vorstellen. Es gibt teilweise Gemeinden, wo nur ÖVP-nahe und ÖVP-Listen kandidiert haben. Teilweise von jedem Bund eine und nachher noch eine von der Partei selber.
Sie sagen, man muss es gar nicht dazu schreiben. Es weiß eh jeder, dass alle von der ÖVP eigentlich sind.
Also ich möchte nur sagen, dass diese Listen anders heißen, bei uns Tradition. Auch die Landeshauptmannliste selber heißt Landeshauptmann Anton Mattle, VP Tirol und ähnliches. Also das hat in Tirol Tradition. Klar wird es unsere Aufgabe sein, zu sagen, das ist das neue Innsbruck, ist der Zusammenschluss von ÖVP, von für Innsbruck und von Seniorenbund. Und wer echte bürgerliche Politik für die Bürgerinnen und Bürger will, der muss das neue Innsbruck wählen.
Jetzt sagen böse Zungen, dass sie sich nicht nur distanzieren, sondern auch das sinkende Schiff verlassen, kurz vor Ende der Legislaturperiode, angesichts der Umfragen, die die ÖVP auf Bundesebene jetzt hat. Ist da ein wahrer Kern dabei?
Nein, sondern es war die einmalige Chance, das bürgerliche Lager in Innsbruck zu einen. Und man hat sich da auf mich verständigt und deshalb vollkommen klar, dass ich diese Chance auch nützen will, weil Innsbruck braucht, und ich glaube, das hat man auch in Wien und sonst gehört, dringend wieder Veränderung.
Und wenn Sie nicht Bürgermeister werden sollten, was bei so vielen bürgerlichen Listen ja sein könnte, es könnte ja auch der bisherige ÖVP-Obmann gewinnen, gehen Sie dann einfach in den Gemeinderat?
Ich gehe klar, als Stadtsenatsmitglied, Vizebürgermeister, wie auch immer.
Dann danke ich Ihnen sehr herzlich für den Besuch im Studio und wünsche schöne Feiertage. Danke fürs Dasein. Ihnen wünsche ich ebenfalls schöne Feiertage. Das ist unsere letzte Sendung vor dem Jahreswechsel. Im Jänner geht es bei uns weiter und die Sendung können Sie wie immer nachsehen auf puls24.at und natürlich auf unserer Streaming-Plattform Join, wo es auch die besten Weihnachtsfilme gibt, falls Sie danach suchen. Danke fürs Dabeisein.